Dem Gesundheitsamt des Landkreises Havelland wurde am 27. September von einem Krankenhaus der klinische Verdacht auf respiratorische Diphtherie bei einem ungeimpften Kind gemeldet.
Gut 3 Monate später starb der Junge. Ein Diphtherietoter ganz in meiner Nähe? Heute sollte doch eigentlich jeder Säugling im Alter von 2 Monaten geimpft werden.
Das ist ja eine ganz essentielle Bedeutung, die die Impfstoffe haben, weil sie eben Krankheiten verhindern können.
Aber keine Wirkung ohne Nebenwirkung.
In Deutschland gibt es vorerst keine weiteren Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von AstraZeneca. Hintergrund ist, dass einige Geimpfte gefährliche Blutgerinnsel im Gehirn entwickelt hatten.
Viele sind unsicher, wenn es um den Nutzen und die Risiken von Impfungen geht. Mein Name ist Volkert Wildermuth und ich will wissen, sind Impfstoffe wirklich sicher genug? Wer kümmert sich eigentlich darum?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Impfstoffe sind eine Erfolgsgeschichte der Medizin, vielleicht sogar ihre größte Erfolgsgeschichte. In den vergangenen 50 Jahren haben sie weltweit mehr als 150 Millionen Menschenleben gerettet. Das hat 2024 eine Studie im Medizinfachmagazin The Lancet ausgerechnet. Aber um zu wirken, müssen Impfstoffe vor einer Erkrankung gegeben werden, also aktuell gesunden Kindern oder Erwachsenen. Und das heißt, sie müssen noch viel sicherer sein als andere Medikamente, so Stefan Fietz, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts.
Es werden in der Regel gesunde Menschen und ja auch sehr häufig sehr junge Menschen damit behandelt. Das heißt, da hängt die Latte für die Impfstoffe besonders hoch.
Das Paul-Ehrlich-Institut im hessischen Langen ist nur eine von mehreren wissenschaftlichen Institutionen, die sich in Deutschland um die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen kümmern. Das war zu Beginn der Impfung natürlich etwas anders. Aber bereits der englische Arzt Edward Jenner verfolgte Ende des 18. Jahrhunderts bei der Entwicklung der Pockenimpfung eine wissenschaftliche Strategie.
Der hat Versuchsreihen gemacht mit Kindern. Und die hat er ganz gezielt inokuliert mit Kuhpockenmaterie, hat dann eine Weile gewartet und hat sie dann mit echten Pocken inokuliert.
Das mag aus heutiger Sicht ethisch problematisch klingen, so der Erlanger Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven, der die Geschichte der Impfungen erforscht. Aber der Erfolg gab Jenner recht. Dank der Impfung mit den Kuhpocken erkrankte kein einziges der infizierten Kinder an den echten Pocken.
Das war sozusagen ein Paukenschlag, den er dann 1798 veröffentlicht hat. Und schon im Jahr der Erfindung hat er gesagt, mit dieser Maßnahme werden wir die Pocken ausrotten und er sollte recht behalten.
Edward Jenner hat in seiner ersten Veröffentlichung von 23 Impfungen berichtet. Kontrollgruppe gab es keine. Aufgrund dieser Datenbasis würde heute keine Zulassungsbehörde mehr einen Impfstoff genehmigen. In der EU sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen ist dafür die Europäische Arzneimittelagentur EMA in Amsterdam zuständig. Ob ein Impfstoff, so wie der von Jenner, hält, was er verspricht, wird mit den gleichen Methoden geprüft wie bei anderen Medikamenten.
The standards are the same.
Es gelten die gleichen Standards, aber weil ja gesunde Personen geimpft werden, sind wir sehr viel strenger, wenn es um die Risiken geht.
We are much more stringent when it comes to the assessment of risk.
Bei einem Krebsmedikament sind zum Teil erhebliche Nebenwirkungen vertretbar. Es geht für die Betroffenen konkret um Leben und Tod, erklärt Marco Cavalieri von der EMA. Impfungen dagegen schützen vor Infektionen, die vielleicht nie auftreten werden.
And that's why generally for vaccine there is a minimal.
Deshalb müssen bei neuen Impfstoffen die Sicherheitsdaten von mindestens 3000 geimpften Personen vorliegen. Bei Medikamenten sind es oft viel weniger.
Is often much lower than that.
Für Impfstoffe verlangt die EMA viel mehr Daten als für andere Medikamente. Organisiert und bezahlt werden die Studien von den Pharmaunternehmen, die Impfstoffe auf den Markt bringen wollen. Bei der Corona-Impfung lagen trotz der kurzen Entwicklungszeit sogar Daten von mehreren 10.000 Probanden und großen Kontrollgruppen vor. Damit ließ sich ihre Schutzwirkung klar belegen und gleichzeitig die Sicherheit umfassend prüfen. Dabei fallen oft häufige Nebenwirkungen auf, Rötungen und Schmerzen an der Einstichstelle, vielleicht Fieber. Symptome, die im Grunde zeigen, die Impfung funktioniert, regt das Immunsystem an. Schwere Nebenwirkungen dagegen dürfen bei den Geimpften nicht häufiger auftreten als in der Kontrollgruppe. Ob die Studien am Ende tatsächlich hieb- und stichfest sind, prüft die EMA nicht selbst. Sie beauftragt dafür Behörden aus den Mitgliedstaaten, und zwar immer gleich zwei.
Das ist ein wissenschaftlich sehr solides Verfahren, weil eben zwei unabhängige Bewertungen auch noch parallel durchgeführt werden.
In Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut, kurz PEI, dafür zuständig, erläutert dessen Präsident Stefan Fietz. Der Bericht des PEI wird dann gemeinsam mit dem zweiten Gutachten auf europäischer Ebene diskutiert. Zugelassen wird ein Impfstoff nur, wenn seine Nebenwirkungen erheblich geringer sind als die Gefahren der Krankheit, vor der er schützt. Nach der Zulassung beginnt die Produktion eines Impfstoffs im Großmaßstab. Dabei ist besondere Sorgfalt notwendig. Was passiert, wenn es an der mangelt, hat sich unter anderem in den 1930er Jahren in Lübeck gezeigt. Daran erinnert der Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven.
Wo etwa 70 Kinder gestorben sind an einer verunreinigten Tuberkuloseimpfung, der sogenannte Totentanz von Lübeck. Was dazu geführt hat, dass man auf Reichsebene dann bestimmte Regelungen vorgenommen hat für die Vornahme von neuartigen Heilbehandlungen und Impfungen. Das hat also weite Kreise gezogen.
Der Tuberkuloseimpfstoff bestand aus abgeschwächten Bakterien. In Lübeck wurden sie im gleichen Raum vermehrt, in dem auch infektiöse Proben von Tuberkulose-Patienten aufgearbeitet wurden. So kam es zu einer Verunreinigung und den Kindern wurden statt der harmlosen Impfbakterien die aggressive, natürliche Variante gespritzt. Impfstoffe sind besonders heikel in der Produktion, weil sie meist nicht aus dem Reagenzglas, sondern aus lebenden Zellen stammen.
Die Biologie ist nicht ganz so präzise wie eine chemische Synthese.
Deshalb prüfen die Behörden jede einzelne Charge eines Impfstoffs, bevor sie genutzt werden darf. Eine Aufgabe, die dem Paul-Ehrlich-Institut sozusagen im Blut liegt, so Stefan Fietz. Denn schon dessen Namensgeber hat das bei seinem Diphtherieserum so gehandhabt.
Das war eigentlich der Anfang der Chargenprüfung. Und das Institut hat seit jeher in diesem Bereich und mit diesen Methoden gearbeitet.
Nach der Zulassung und der Chargenprüfung steht ein Impfstoff zur Verfügung. Damit ist aber noch nicht klar, ob und bei welchen Bevölkerungsgruppen er tatsächlich eingesetzt wird. Bei der Kuhpockenimpfung zeigte sich schnell, wo viel geimpft wird, kommt es deutlich seltener zu Pockeninfektionen, sterben weniger Menschen. Das überzeugte auch die Regierungen, so Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven.
So hat man etwa in Bayern, dem Königreich Bayern, schon 1807 eine gesetzliche Kuhpockenimpfpflicht eingeführt.
Bayern war hier Vorreiter. Erst 1874 galt dann im ganzen Deutschen Reich eine Impfpflicht, bis die Pocken dann in den 1970ern ausgerottet waren. Aktuell besteht in Deutschland nur für Masern eine Impfpflicht. Sie gilt für Kinder und Jugendliche in Kitas und Schulen sowie für Menschen, die dort arbeiten. Ansonsten gibt es nur die Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO.
Die STIKO ist ein Gremium von unabhängigen Experten aus Klinik, Wissenschaft, Praxis und öffentlichem Gesundheitsdienst, die vom Bundesgesundheitsministerium berufen werden. Die STIKO-Mitglieder sind aber weisungsungebunden und nur ihrem Gewissen verpflichtet. Das ist mir irgendwie ganz wichtig, diesen Unterschied zu betonen.
STIKO-Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, haben einen eigenen Blickwinkel auf die Studienlage, sagt die stellvertretende Vorsitzende, die Münchner Frauenärztin Marianne Röbel-Mathieu.
Die Zulassungsbehörden, die schauen auf die Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der Impfstoffe. Und die STIKO, die bewertet dann, wie ein zugelassener Impfstoff am sinnvollsten in der Bevölkerung zur Anwendung kommt, zum besten Nutzen für den Einzelnen und für die Gemeinschaft.
Und dafür sind andere Fragen wichtig. Wie häufig ist eine Infektionskrankheit? Welche Gruppen stecken sich an? Welche Krankheitslast tritt auf? Hier sind die Studien des Robert-Koch-Institutes entscheidend. Die Situation kann sich aber von Land zu Land unterscheiden. Deshalb können auch jeweils andere Impfstrategien sinnvoll sein. Die STIKO leitet ihre Empfehlungen sehr systematisch ab. Studien werden weltweit gesucht und nach vorab vereinbarten Kriterien gewichtet. Am Ende entstehen so ausführliche wissenschaftliche Begründungen für die Impfempfehlungen. Immer wieder werden auch neue Impfstoffe mit in den Impfkalender aufgenommen. Inzwischen deckt der 18 Bakterien und Viren ab.
Zum einen hat es sicherlich mit Erkenntnissen zu tun über Infektionskrankheiten und ihre Bedeutung für die Gesundheit des Einzelnen und der Gemeinschaft. Und natürlich hat es auch mit der Impfstoffentwicklung zu tun.
Es gibt allerdings die Kritik, die STIKO würde zulassen, was auch immer die Pharmafirmen an Impfstoffen entwickeln. Tatsächlich gab es früher enge Verbindungen zu den Unternehmen.
Ich denke, das ist genau jetzt nicht mehr der Fall. Also das war sicherlich einer der Gründe, weshalb da im Jahr 2011 ein entsprechender Prozess angestoßen worden ist, im Rahmen dessen eben diese neue Methodik entwickelt worden ist.
Dazu gehört, dass alle STIKO-Mitglieder mögliche Interessenkonflikte offenlegen. Über entsprechende Impfungen stimmen sie dann nicht mit ab. Seit 2013 werden auch die Protokolle der Kommissionssitzungen im Internet veröffentlicht. Diese Transparenz soll sicherstellen, dass der Impfkalender nicht aus kommerziellen Interessen anwächst, sondern nur, um die Gesundheit der Bevölkerung zu stärken. Dazu könnten in Zukunft weitere Impfungen sinnvoll sein, etwa gegen resistente Bakterien, gegen die keine Medikamente mehr helfen. Nach der Zulassung, der Chargenfreigabe und den Impfempfehlungen erhalten Millionen von Kindern oder Erwachsenen einen neuen Impfstoff. Genau jetzt schauen die Behörden genau hin. Denn trotz Studien an Zehntausenden Personen gibt es auch bei Impfstoffen keine absolute Sicherheit, betont Stefan Fietz vom Paul-Ehrlich-Institut.
Die sehr seltenen Nebenwirkungen, die bekommen Sie nicht immer aus solchen Studien heraus, ne? Weil es eben durchaus schwerwiegende Nebenwirkungen geben kann, die sehr, sehr viel seltener vorkommen. Und die sehen Sie dann eben in solchen Studien noch nicht. Deswegen werden die Sicherheit von Impfstoffen auch nach der Zulassung kontinuierlich weiter überwacht.
Beim Verdacht auf eine Impfnebenwirkung kann sich jeder Bürger, jede Ärztin direkt ans Paul-Ehrlich-Institut wenden. Die Pharmaunternehmen sind verpflichtet, Sicherheitsberichte zu Nebenwirkungen zu erstellen und auch international tauschen sich die Behörden aus, um Probleme früh zu erkennen und dann zu reagieren. Dass das System funktioniert, ließ sich während der Corona-Pandemie beobachten. Schon kurz nach Beginn der Impfung gab es erste Meldungen zu Blutgerinnseln im Gehirn nach der Impfung mit AstraZeneca.
Da gab es zunächst mal gewisse Meldungen, die aus Norwegen kamen, die dahin gedeutet haben, dass sowas stattfinden kann. Und wir haben solche Fälle dann sehr schnell auch in Deutschland identifiziert.
Deutschland hat die Impfungen mit AstraZeneca kurzfristig ganz ausgesetzt. Zwei Wochen später empfahl die STIKO, diesen Impfstoff nur noch bei Personen über 60 Jahren einzusetzen. Später fielen dann unter jungen Männern auch sehr seltene Herzmuskelentzündungen, vor allem nach der Moderna-Impfung, auf. Und die Empfehlungen wurden erneut aktualisiert.
Menschen, die den Institutionen nicht vertraut haben, die haben diese Situation interpretiert als, es wurde uns vorher gar nicht alles gesagt und die Nebenwirkungen, die hätten vielleicht schon bekannt sein müssen.
An der Universität Erfurt erforscht Sarah Eitze die Einstellungen zu Impfungen.
Man kann die Geschichte ja aber auch andersrum interpretieren, nämlich diese Nebenwirkungen, die wurden bei 7 oder 8 Menschen festgestellt und dann wurde schon die Empfehlung geändert. Das heißt, das System zur Nebenwirkungsüberprüfung, das hat eigentlich wahnsinnig gut funktioniert.
Wir werden später noch mehr von Sarah Eitze hören. Aber vorerst zurück zu den seltenen Nebenwirkungen. Zu den Corona-Impfstoffen erhielt das Paul-Ehrlich-Institut so viele Verdachtsmeldungen wie noch nie zuvor. Das liegt zum einen schlicht an der extrem hohen Zahl von Impfungen. Zum anderen aber auch an der hohen Aufmerksamkeit für das Thema. Wenn es jemand in den Wochen nach einer Impfung plötzlich schlecht geht, liegt es nahe, eine Impfnebenwirkung zu vermuten und sie auch zu melden. Stefan Fietz ruft dazu auch explizit auf, betont aber, dass eine Meldung immer nur der erste Schritt ist.
Das ist etwas, was in der Diskussion manchmal ein bisschen untergeht, dass eben wir Verdachtsfallmeldungen einsammeln.
Und ein Verdacht muss erst bestätigt werden. Die deutschen und europäischen Zulassungsbehörden vergleichen sorgfältig, ob bestimmte Symptome nach einer Impfung tatsächlich häufiger auftreten, als in der Bevölkerung sowieso zu erwarten. Bei den Blutgerinnseln im Gehirn war das der Fall. Das zeigt, es handelt sich um eine Nebenwirkung der Impfung. Aber nicht jeder Verdacht erhärtet sich, so Stefan Fietz.
Eine große Diskussion gibt es ja immer zu dem sogenannten Post-Vax-Syndrom, wo ja so Long-Covid-ähnliche Ereignisse von vielen betroffenen Personen auf die Impfung zurückgeführt werden, was sich aber anhand von kontrollierten Untersuchungen bisher nicht hat bestätigen lassen.
Für die Betroffenen ist das schwer nachzuvollziehen. Aber vergleichbare Symptome treten in der Bevölkerung auch unabhängig von Impfungen auf. Mein Fazit: Die Erfahrung der Corona-Pandemie zeigt, das System der Nachüberwachung von Impfnebenwirkungen funktioniert. Auch sehr seltene Probleme fallen schnell auf. Lassen sie sich tatsächlich mit dem Impfstoff in Verbindung bringen, werden die Empfehlungen auch rasch angepasst. Nebenwirkungen gab es auch schon bei der Kuhpockenimpfung. Sie löste bei wenigen Kindern Entzündungen im Gehirn aus.
Da hat sich eine sehr lange Diskussion im Deutschen Kaiserreich entsponnen, dass man nämlich gesagt hat, mit gutem Grund hier, ich muss das Kind impfen lassen, jetzt ist es durch die Impfung krank, jetzt brauchen wir zumindest eine materielle Entschädigung.
Es wurde individuell geholfen. Der Staat hat aber keinen Rechtsanspruch anerkannt, so Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven. Erst seit den 1950er Jahren regelt das Bundesversorgungsgesetz auch Impfschäden. Für die Umsetzung sind die Bundesländer zuständig. Zum Beispiel das Zentrum Bayern Familie und Soziales.
Es liegt grundsätzlich im gesamtgesellschaftlichen Interesse, dass Menschen sich gegen Infektionskrankheiten impfen lassen. Wenn es dann zu einem gesundheitlichen Schaden aufgrund der Impfung kommt, ist der Staat verpflichtet, den Bürger dafür zu entschädigen.
Thomas Kerner leitet in Bayreuth den Fachbereich soziale Entschädigungen. Die sind möglich, wenn eine empfohlene Impfung zu einer Komplikation führt, die länger als 6 Monate anhält. Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Anträge auf Impfentschädigung stark angestiegen, auf bundesweit über 14.000. Zum Vergleich, in Deutschland wurden fast 65 Millionen Menschen geimpft, die meisten mehrmals. Mögliche Impfkomplikationen sind also sehr selten. Knapp 6% der Anträge auf Entschädigung wurden bewilligt, hat die FAZ im April 25 recherchiert. Etwa aufgrund von Blutgerinnseln im Gehirn, Herzentzündungen oder dem Guillain-Barré-Syndrom. Das sind Lähmungen, die nach Infektionen, aber sehr selten auch nach Impfungen auftreten können. Der Großteil der Anträge wurde allerdings abgelehnt, darunter auch viele von Post-Vac-Betroffenen.
Wir beurteilen das grundsätzlich nach dem neuesten Stand der Wissenschaft und der ist aktuell noch die entsprechende Meinung des Paul-Ehrlich-Instituts.
Also das heißt, da wird es eher keine Entschädigung geben?
Nach den derzeitigen wissenschaftlichen Kriterien eher nicht, es sei denn, dass dieses Müdigkeitssyndrom tatsächlich in einen ursächlichen Zusammenhang mit einer Impfkomplikation gestellt werden kann.
Ganz geklärt ist die Frage aber nicht. An der Charité zum Beispiel haben sich viele Post-Vac-Betroffene an den Neurologen Harald Prüß gewandt. Bei den meisten blieb der Zusammenhang mit der Impfung unklar. Aber bei einigen sind die Beschwerden praktisch direkt nach der Impfung aufgetreten und sie zeigten einige Besonderheiten.
Das sind diese wenigen Fälle, wo es sehr, sehr nahe liegt, dass da ein Zusammenhang besteht und wo wir eben dann auch konkret versuchen, diesen Zusammenhang zu beweisen.
Etwa über die Analyse von Antikörpern, die sich gegen die Nervenzellen richten. Bestätigt sich das, steigen die Chancen der Betroffenen. Denn laut Gesetz genügt für die Anerkennung eines Gesundheitsschadens, Zitat, die Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs. Ob die aber vorliegt, werden letztendlich Gerichte entscheiden. Aktuell laufen noch rund 2000 Widerspruchsverfahren. Bei allen zugelassenen Impfungen übersteigt der Nutzen deutlich jedes Restrisiko. Trotzdem wird man auf jedem Spielplatz Stimmen wie diese hören.
Vielleicht nicht so richtig volles Vertrauen in diese medizinischen Industrieprodukte.
Sich da schon bewusst sein soll, dass man da halt auch schon früh in das System eingreift, ne, von so einem kleinen Menschen.
ADHS kann ausgelöst werden oder vielleicht irgendwelche Unverträglichkeiten. Das ist alles noch nicht so meines Erachtens erforscht.
Die Erfindung der Impfung ist untrennbar verknüpft mit der Entstehung der Impfskepsis und des Impfwiderstandes.
Anfangs sorgte vor allem die Vorstellung, etwas vom Tier auf den Menschen zu übertragen, für Unverständnis und Proteste, so Karl-Heinz Leven. Rindfleisch zu essen war das eine, sich Pusteln der Kuh in die Haut ritzen zu lassen, etwas ganz anderes. In Deutschland organisierten sich vor allem Homöopathen in einem Verein gegen Impfungen, gaben die Zeitschrift Der Impfgegner heraus.
Das waren nicht einfache Leute von der Straße, es war nicht ein Aufstand des Pöbels, sondern das waren gebildete bürgerliche Kreise, die sich hier zusammenfanden, in einem ideologischen Kontext, muss man sagen.
Das gilt im Grunde bis heute. An der Universität Erfurt unterscheidet die Gesundheitspsychologin Sarah Eitze Impfskeptiker von den Impfgegnern. Die Gegner lehnen jegliche Impfung ab, sind sehr festgelegt. Für sie ist die Haltung oft Teil ihres Selbstbildes. Die Skeptiker dagegen nutzen einige Impfungen, andere nicht, wollen sich in jedem Fall eine eigene Meinung bilden. Das ist für Laien aber gar nicht so einfach.
Da biegen die Leute meistens im Internet falsch ab und finden dann Falschinformationen oder Webseiten, die sagen, die Krankheiten sind gar nicht so schlimm. Das könnte man ganz gut selber verkraften. Und dann sinkt natürlich auch die Impfbereitschaft.
Während der Corona-Pandemie fachten die sozialen Medien mit ihrer undurchsichtigen Mischung aus Informationen und Meinungsmache die Impfskepsis noch an. Die Impfquoten in Deutschland sanken. Gerade Ältere lassen sich noch immer seltener gegen die Grippe, Pneumokokken oder die Gürtelrose impfen, zeigt eine Studie des Robert-Koch-Institutes. Und Eltern zögern Auffrischungsimpfungen hinaus oder lassen sie ganz weg.
Ein Problem der Impfstoffe ist, sie sind so erfolgreich, dass wir die Krankheiten nicht mehr sehen. Die Pocken wurden durch Impfungen ausgerottet, Polio sehen wir nicht mehr. Aber wenn wir die Impfungen stoppen, dann kommen die Erreger zurück und führen zu Erkrankungen und Todesfällen.
Marco Cavalieri von der Europäischen Arzneimittelagentur blickt mit Sorgen auf die USA. Dort breiten sich die Masern von Texas aus, in vielen Bundesstaaten aus, und zwar nach den Daten der Centers for Disease Control praktisch nur unter ungeimpften Personen. Es gab bislang über 1000 Infektionen und leider auch 3 Todesfälle. Die Infektionskrankheiten sind nicht verschwunden. Die Impfprogramme haben sie nur zurückgedrängt. Viren und Bakterien finden Lücken im Impfschutz. Wo sich der verstorbene Junge mit Diphtherie angesteckt hat, konnte auch Inas Abdelgawad nicht aufklären. Auch wenn das Havelland vergleichsweise hohe Impfquoten hat, stellt die Amtsärztin bei der Schuleingangsuntersuchung immer wieder Impflücken fest. Nicht alle Eltern stimmen dann einer Nachimpfung zu.
Wir als Ärzte auch haben viel zu tun mit solchen Klientel. Und wir versuchen nicht einmal oder zweimal ins Gespräch zu kommen. Wir versuchen auch die 3-4 Mal zu uns einzuladen, damit wir sie überzeugen.
Das ist bei echten Impfgegnern schwierig, wie die Forschungen von Sarah Eitze zeigen. Auf wissenschaftliche Argumente reagieren sie mit Ärger, weil sie ihr Selbstbild angegriffen sehen. Impfskeptiker dagegen sind oft bereit, sich überzeugen zu lassen. Ein entscheidender Faktor ist dabei das Vertrauen in die Informationen. Das Image der Gesundheitsbehörden hat da während Corona gelitten, zeigen Studien aus den USA und Deutschland. Für umso wichtiger hält Sarah Eitze deswegen die Hausärzte und Hausärztinnen.
Die Hausärztinnen und Hausärzte, die kennen den Menschen die Krankheits- bzw. Gesundheitsgeschichte gut, können sehr gut die Gründe hinter einer möglichen Impfskepsis auffassen. Das heißt, Hausärztinnen und Hausärzte haben eine ganz, ganz wichtige Rolle und denen wird auch sehr doll vertraut.
Das System aus Zulassungsverfahren, Empfehlungen, Überwachung funktioniert in Deutschland und Europa, betont der Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes Stefan Fietz. Ja, es gebe Nebenwirkungen der Impfungen.
Gleichzeitig haben sie aber einen enormen Nutzen, weil sie eben viele Erkrankungen, die tödlich verlaufen können, vermeiden. Und insofern, wenn man das als Verhältnis ansieht von dem Nutzen dieser Impfstoffe zu den Risiken, dann kann man ganz klar sagen, dass wir hier sehr sichere und hochwirksame Produkte auf dem deutschen und europäischen Markt haben.
Am Ende der Recherche bin ich vom Nutzen der Impfungen überzeugt. Denn die Erreger sind auch in Deutschland aktiv. Um den Jahreswechsel 2024/25 tauchten im Abwasser mehrerer deutscher Großstädte Polioviren auf. Regelmäßig gibt es auch wieder Masernausbrüche. Und irgendwie konnte ein Diphtheriebakterium einen Jungen im Havelland infizieren und am Ende töten. Eine Impfung hätte das wahrscheinlich verhindern können. Deshalb lautet mein Fazit: Dank der umfassenden Kontrollen ist die Angst vor den Nebenwirkungen der Impfung im Vergleich eher übertrieben. Mein Name ist Volkert Wildermuth und das war IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema die Sicherheit beim kleinen Pieks, Zulassung und Kontrolle von Impfstoffen. Viele Impfungen schützen vor Viren. Wer mehr über diese Erreger erfahren will, dem empfehle ich die Sendung Viren aus dem Labor. Wie weit darf die Forschung gehen? Zu finden in der ARD-Audiothek.